Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von System Matters. Mit mir dabei ist der Christoph.
Hallo.
Der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und in diesem Podcast-Format wollen wir uns über Abenteuer unterhalten. Und ich habe mir überlegt, dass ich mich am besten mit Leuten unterhalte, die sich auch auskennen mit Abenteuern. Das heißt also, sowohl Christoph als auch Andreas haben schon lange, lange Jahre Abenteuer geschrieben, geleitet und auch veröffentlicht. Und da lohnt es sich natürlich, gerade diese beiden Leute einzuladen, um sich mit Abenteuern zu beschäftigen. Wir wollen uns in diesem Format mit Rollenspielabenteuern aus jedem Genre und aus jedem System eigentlich beschäftigen. Es sind natürlich Sachen dabei, die wir ganz besonders toll finden, die uns interessieren. Aber das können eben Sachen sein aus dem Bereich DSA oder auch Cthulhu, D&D, Dungeon Core Classics oder Warhammer. Und wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, warum gerade diese Abenteuer so interessant sind. Innerhalb des Formates möchten wir aber relativ frei über diese Abenteuer sprechen. Das heißt also, wir werden alle Geheimnisse und so weiter über diese Abenteuer preisgeben. Das heißt, wer das Abenteuer noch spielen möchte, sollte gleich diese Episode einfach ausmachen und sie dann anhören, wenn er das Abenteuer irgendwann mal gelesen hat oder gespielt hat. Das Format sieht so aus, dass wir zunächst kurz den Inhalt angeben. Anschließend wollen wir uns darüber unterhalten, warum uns das Abenteuer gut gefallen hat, welche Fragen wir an das Abenteuer haben und abschließend, warum wir gerade dieses Abenteuer ausgewählt haben, beziehungsweise was man gut von diesem Abenteuer lernen kann. Und ich hoffe, dass das eine ganz interessante Sache wird. Ich glaube nämlich, dass es zahllose vorgefertigte Abenteuer gibt, die ganz spannend sind. Und jede Episode wird von einem Schirmherr eingeleitet. Und der heutige Schirmherr dieser Episode ist Christoph. Was für ein tolles Abenteuer besprechen wir denn heute, Christoph?
Ich habe für uns heute mitgebracht Der Zorn des Bären. Ein schwarzes Auge-Abenteuer aus dem Jahr 1992 oder 91 von Ina Kramer. Beginnt als kleine Schnapsidee und die Helden beschließen dann nach einer durchzechten Nacht ihren Winterurlaub im Bornland zu verbringen, in einem kleinen Dorf namens Pervin. Das ist so ein Russland-ähnliches Setting. Doch statt Schneeballschlachten mit der Dorfjugend und romantische Schlittenfahrten taucht auf einmal ein Bär, der Titelgebende, auf, der laut Zorn rufend die Gegend tyrannisiert, Vieh tötet, Menschen reißt und offensichtlich nicht zu töten ist. So ist der große Aufgabenbogen der Charaktere nach dem x-ten Versuch, dieses Viech zu töten, herauszufinden, warum dieser Bär unsterblich ist. Und so kommen sie auf die Hintergrundgeschichte, dass dieser Bär ein verfluchter Liebhaber ist, der am Ende nur mit einer Hochzeit gerettet werden kann. Der zweite Nebenbogen dazu ist so ein bisschen Kinder von Bullabü, sehr wertschätzend ausgedruckt. Die Dorfjugendlichen von Pervin haben einen Winterbold, so eine Strohpuppe wie Guy Fawkes, der zum Frühlingsbeginn verbrannt werden muss. Und die liefern sich eine Art, ja, Jungburschen- und Jungmädchenschlacht mit dem Nachbardorf, weil der Winterbold geklaut wird und so weiter. Und da werden die Helden quasi mit in diese Schlacht der Dörfer aufgenommen.
Ich habe leider nie geschafft, dieses Abenteuer zu leiten. Ich wollte das früher immer leiten. Das war bei uns immer im Spielwarenladen. Damals hat man die Sachen noch im Spielwarenladen gekauft. Aber Christoph, du hattest das, glaube ich, geleitet. Und bei Andreas bin ich nicht sicher.
Ich, ganz ehrlich, ich habe das Abenteuer gelesen, nachdem mir Christoph gesagt hat, ach übrigens, wir reden über Zorn des Bären.
Ich verstehe.
Habe mir das vom Freund ausgeliehen und ich habe das auch nie besessen. Und ich habe es aber gelesen und ich habe auch eine Meinung. Aber ich glaube, Christophs Meinung ist bestimmt wertvoller, weil du hast das mehrere Male gespielt, hast du erzählt, oder?
Ich habe das einmal gespielt als Spieler mit 14 und 15 und wir sind am Abenteuer gescheitert. Wir erzählen nachher warum. Und ich habe es zweimal geleitet, einmal mit 18 und einmal mit Mitte, Ende 20. Das heißt, ich komme auf dreimal.
Das ist beeindruckend oder beängstigend, da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber wir werden herausfinden, warum das gerade so eine große Faszination auf dich auswirkt. Ich habe aber gerade gehört, es schneit bei dir. Bei uns hier in der Gegend, also wir nehmen das auf, im Dezember, heute ist der 13.12.2017. Fairerweise muss man sagen, wir haben das Ganze schon mal aufgezeichnet, im Jahr 2016. Denn auch im Dezember, aber da hat uns das Konzept irgendwie nicht gefallen und es hat uns irgendwie nicht so zugesagt. Nichtsdestotrotz, Anfang der Woche hat es hier geschneit und es war fantastische Stimmung, wirklich Zorn des Bären Atmosphäre und bei Christoph ist, glaube ich, gerade Schnee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es schneit, es glitzern die Lichtlein überall, lustige Dorfjugendliche bei der Schneeballschlacht, ein Schlittenrennen wird ausgetragen und hinten im Studentenwald brüllt jemand leise Zorn.
Ausgezeichnet. Okay, was sind denn die tollen Punkte an dem Abenteuer? Andreas, was hat dir denn gut gefallen?
Also mir hat gut gefallen, dass die Autorin es wahrhaftig geschafft hat, eine unvorstellbar dichte, dörfliche Winterstimmung aufzubauen. ohne die Spieler die ganze Zeit nur zu langweilen. Es passieren halt Dinge. Das finde ich, weil sonst, wenn man Stimmungsgeschichten hat, ist ja häufig nur viel Gerede und viel Erzählung und so, sondern hier passieren halt immer mal wieder Sachen. Ob das jetzt der Bär ist oder ob das die Schneeballschlacht ist oder es wird was geklaut oder man, es ist so. Und das, was passiert, sorgt auch dafür, dass man sich sehr intensiv mit den NSCs da auseinandersetzen muss. Das gibt so ein schönes Ganzes. Ich weiß nicht, was ich damals gemacht hätte, wenn ich das damals gelesen hätte. Heutzutage würde ich das am Spieltisch nicht mehr mit der Kneifzange anfassen, weil mir das zu viel Stimmung und zu langsam ist und so. Aber wenn man auf sowas steht, und das kam ja auch zu einer Zeit raus, wo sowas gerade total in war und war ja so ein Kind seiner Zeit, sag ich mal, da fand ich das ganz toll. Und das würde ich auch sagen, das ist das Lehrstück für Stimmungsabenteuer überhaupt. Wenn man wissen will, wie ich mache ein Stimmungsabenteuer, sollte man hier den Zorn des Bären gelesen haben und am besten sogar gespielt. Das wäre so mein Hauptpunkt.
Ich würde da gleich noch was zu ergänzen. Ich habe den Punkt ebenfalls. Was aber auch ganz gut ist, ist, dass da so kleine Szenen drin sind, die diese Winteratmosphäre ganz gut einfassen. Also zum Beispiel, dass du keinen Kohleofen in deinem Zimmer hast, weil du sonst diesen Kohlerauch einatmest, sondern dass du irgendwie warme Steine ins Bett gelegt bekommst. Oder dass eben die Baronin Miriban in diesem Haus lebt, was relativ groß ist, aber weil die eben nur alleine mit ihrer Zofe da lebt, nicht alle Zimmer beheizt hat. Und wenn die Helden dann ankommen, dann müssen erst wieder alle Zimmer beheizt werden und sowas. Und nicht zuletzt hat das Abenteuer meiner Meinung nach ein hervorragendes Cover und auch ausgezeichnete Innenillustration. Ich finde, das trägt ungemein bei zu der Atmosphäre.
Also ganz ehrlich, das ist du hast recht, das ist für... Entschuldigt bitte nicht, dass, wenn das etwas abfällig klingt, aber für ein DSA-Abenteuer aus dieser Zeit ist das Cover fantastisch. Da hast du absolut recht, ja.
Aber ich finde,
die Illustration fand ich auch gut.
Cover-Grafiken sind ja meistens ganz gut von den DSA-Sachen. Das war ja noch von Yüce, müsste das gewesen sein, die Illustration. Die hatten da immer schon ganz gute Sachen. Aber das finde ich ganz besonders, also das ist echt gut, auch wenn einige Leute meinen, der Bär macht irgendwas Merkwürdiges mit der Kuh. Aber das ist nicht entscheidend. Auf diese Idee bin ich nie gekommen. Ich fand das als Kind wahnsinnig faszinierend. Das hat eine unglaublich hohe Anziehungskraft auf mich ausgeübt, das Ding im Laden.
Ich finde es ein bisschen angsteinflößend, dass hier nach etwa 2 Minuten, was ich gut finde, schon auf dem Cover kommt. Das sagt nicht viel über den Inhalt aus.
Wir sind ja noch in dem Bereich Atmosphäre. Aber was hat dir denn gut gefallen, Christoph?
Ich kann euch vollkommen zustimmen bei der Atmosphäre. Für mich war es mit 14 eine Offenbarung, auf einmal das Kleine statt den Weltuntergang zu haben. Bis dahin war ich knietief durch Dungeons gerannt, hatte Königreiche gestürzt, Erzdämonen gebannt und uralte Ruinen erforscht. Und jetzt habe ich auf einmal ein Abenteuer gehabt, wo in Anführungsstrichen nur ein nicht zu tötender Bär unterwegs ist, dessen Kampfwerte alles andere als beeindruckend waren. Und eine kleine Schlacht zwischen 2 Dörfern, die sich in ihren Rivalitäten erschöpfen. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend, auch wenn ich es als Spieler damals nicht verpackt habe. Weil ich überall erwartet habe, da muss es jetzt den riesengroßen, über alles erhabenen, apokalyptischen Hintergrund geben. Und da zu lernen als Spieler, dass es eigentlich auch Spaß machen kann, Banalitäten zu spielen, das war für mich einer der Momente, wo ich als Spieler hellhörig geworden bin und wo ich später als Spielleiter viel davon profitiert habe und viel davon gelernt habe.
Ich fand den Bär als furchteinflößenden Gegner, fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Okay, Spielwerte kann ich mich leider nicht mehr erinnern, ob das gute oder schlechte Spielwerte sind bei DSA. Aber ich finde das Gesamtkonzept eigentlich ganz angenehm und ganz, ganz spannend auch. Dass der Bär immer wieder kommt, er ist nicht zu töten. Das heißt also, wir müssen irgendeine Lösung für das Problem finden. Wir gehen auf Bärenjagd sogar, wo auch schlimme Dinge passieren, wo die Jägerin ja, glaube ich, stirbt oder tot aufgefunden wird. Wir müssen dann diese Höhle untersuchen von dem Bären, die aber auch nur unheimlich dargestellt wird. Also da passiert auch nicht so viel, aber zumindest ist sie unheimlich dargestellt. Das fand ich schon ganz nett. Genauso wie, dass man nachforscht im Bereich der Folklore und der Sagen des Ortes. Also man muss dann mit der alten Frau sprechen. Die alte Luta erzählt dann über die Sage von Yasuo Hus und wie er seine Braut kennengelernt hat und so weiter. Das fand ich eigentlich alles ganz gelungen. Genauso wie das Fell bleibt am Ende übrig. Und das ist ein verfluchtes Artefakt. Das heißt also, wenn ein Spieler das anzieht, dann wird er sich ebenfalls in diesen Bären verwandeln. Es ist zumindest eine Option davon. Fand ich auch ganz clever.
ganz kurz nochmal hier zu dieser ganzen Stimmung. Dieser ganze Bär ist ein unglaublich super gemachter Gegner für so ein Stimmungsabenteuer, weil der ist einerseits ist er nicht so super gefährlich. Das Abenteuer ist ja für Erfahrungsstufen 7 bis 14. Das heißt, der ist kein wirklicher großer Gegner für die Charaktere. Er ist aber ein großer Gegner für das Dorf. Und der ist einfach deswegen ernst zu nehmen, weil man besiegt ihn halt so mehr oder weniger nebenbei. Denkt sich so, ja, alles klar hier, ne? Dorf, alles ein bisschen kleiner. Und dann schwubbeliwupp taucht er wieder auf und man hat dann irgendwie doch was Geheimnisvolles. Dadurch, dass der nicht stirbt und immer wieder auftaucht, ist der ein Rätsel. Das heißt, die Leute haben was zu tun. Und der passt halt auch einfach super gut in diese ganze folkloristische Atmosphäre. Bisschen mythisch, ein bisschen dörflich, ein bisschen folkloristisch. Das passt einfach super gut. Gibt den Leuten was zu tun. Das ist ein ziemlicher Geniestreich, finde ich. Der ganze Aufbau von dem Bären als Gegner.
Sehe ich als nicht mehr 14-Jähriger ganz genauso.
Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass der Zorn ruft. Das fand ich irgendwie immer schon ein bisschen merkwürdig.
Das ist albern, ja.
Jein, fand ich gar nicht so schlimm. Es hat signalisiert, dass es hier sich um was Übernatürliches handelt. Also die ersten Male, der erste Kontakt mit dem Bär ist ja, dass ihn dieser NSC von der Klippe schießt und die Spieler aufstöhnen nach dem Motto, oh Gott, Railroading, Bär tot. Der Moment zu begreifen, dass dieser Bär nicht durch Spielleiter-Willkür wiederkommt, sondern durch einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass er offensichtlich untötbar ist, da fand ich diesen Zornruf schon gut.
Stimmt. Um eben von vornherein klarzumachen, Leute, das ist kein normaler großer Bär, genau. Sondern das ist schon irgendwas Mystisches, genau. Ja.
Da würde ich aber gerne später nochmal drauf kommen, bei den Fragen, was man vielleicht anders machen könnte, wenn man es heute wieder leitet, ja.
Hast du denn noch irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat?
Mir hat tatsächlich, als 14-Jähriger habe ich das Finale gehasst, das war todlangweilig, eine Hochzeit nachzuspielen, dass der Bär erlöst wird, das war wahnsinnig langweilig. Beim dritten Mal mit Ende 20 war das einer der spannungsvollsten, stimmungsvollsten, tollsten Momente im ganzen Abenteuer, mal was nicht mit Schwert und Waffengewalt zu lösen. Das fand ich wirklich toll. Da kann man meiner Meinung nach, das Abenteuer macht es relativ kurz. Ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen der Platz ausgegangen. Da kann man noch viel mehr reinsetzen und viel mehr Energie reinarbeiten.
Das deckt sich mit dem, was ich noch habe. Das passt zu diesem sehr märchenhaften Themenbereich, den wir hier irgendwie abgedeckt haben mit dem Abenteuer. Das wäre mein letzter Punkt gewesen, dass Menschen, die sich in Tiere verwandeln, uralte Sagen, in denen der Wintergott auftaucht und es gibt dann irgendwie noch eine Lösung aus diesem Ganzen, aber seine Geliebte hat dann sozusagen versagt in dem Sinne und jetzt ist er verflucht und lebt dann irgendwie ewig. Die alte Geschichtenfrau habe ich schon erzählt und eben die Hochzeit als Lösung ohne Kampf fand ich eigentlich auch ganz clever. Ich sag mal so, die Lösungskompetenz der Spielercharaktere wird ja hier schon, ist schon nicht verkehrt. Also man kann das Ding nicht mit Kampf lösen. Leider gibt's eben auch nur diese eine Lösung. Das ist ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht noch so Leute, die auf tolle Ideen kommen, noch irgendwie so ein paar andere Lösungen geben können. Aber eine Nicht-Kampflösung ist auch jetzt nicht so schlecht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich.
Ich würde noch einen Punkt, der noch nicht angesprochen wurde, ganz stark machen. Ich fand die NSCs toll. Das wird ja auch hoch und runter gelobt. Dieses Abenteuer ist inzwischen 25 Jahre alt, also absolut uralt. Und dafür finde ich diese NSCs, die im Abenteuer vorkommen, zum Teil sehr phänomenal gut gelöst und gut dargestellt und sehr plastisch. Ich gebe zu, manchmal ist es ein bisschen übertrieben. Die Baronin ist eine lesbisch-demokratisch-synkretistische, reformpädagogische Exotin in einem Russland-Setting.
Ja.
Die Markt von ihr ist in ähnlichem Maße überzeichnet, aber gerade dadurch, weil es ein Rollenspiel-Setting ist und ein Rollenspielsystem ist und da Charaktere gerade durch ihre Brachialität in der Darstellung wirken, sind das zwei wahnsinnig starke NSCs gewesen. Meine Spieler, auch wenn man sich immer noch heutzutage trifft, reden noch von diesem Winter damals. Das sind zwei Charaktere, die leben. Und was für mich ganz wichtig ist, dieses ganze Dorf, es ist ja eine Vielzahl an NSCs, vom Schmied über den Menschen, der den Wagen hat und die Jugendbanden aus beiden Dörfern und so weiter und so fort. Ich hatte jedes Mal beim Leiten das Gefühl, dass dieses Dorf, diese Menschen leben weiter, auch wenn die Charaktere weg sind. Ganz oft habe ich das Gefühl, wenn Abenteuer endet, folgt die Kamera, um jetzt in Filmsprache zu sprechen, den Charakteren, die dann über den Hügel gehen und was hinter ist, ist sofort weg und hört auf zu existieren. Beim Zorn des Bären ist für mich immer die letzte Einstellung, dass Mirban und ihre Zofe Janne vor dem Haus stehen, den Helden nachblicken, die dann über der Hügelkuppe verschwinden und die dann umdrehen und sagen, so, jetzt machen wir weiter, gehen Holz hacken, putzen, jagen. Ganz lebendige, ganz tolle NSCs, die auch noch leben, wenn die Helden weg sind. das ist für mich ein wahnsinniges Plus. Habe ich selten in anderen Abenteuern so erlebt.
Dürfte ich da vielleicht auch gleich die erste Frage an das Abenteuer einwerfen, weil wir da gerade direkt im Thema sind. Die erste Frage ist dieses Abenteuer der Beweis, dass das Erlebnis bzw. die Erinnerung und wofür ein Abenteuer gemacht ist, der Spieltisch ist und nicht das, was im Buch steht? Weil wenn ich mir das so durchlese, was da ist, kann ich so grob erahnen, in welche stimmungsvolle Ecke das gehen soll. Und es sind sehr viele liebevolle Details drin, aber ich finde auch wahnsinnig viel Kitsch drin. Also Hintergrundlegende über den Bären und so, das sind 1,5 Seiten schwurbliger Text, wenn ich das so sagen darf. Das passt alles ganz wunderbar in dieses Abenteuer, wird dringend gebraucht, die ganze Legende, aber der Text ist halt schon ziemlich lang und ausgetreten. Ist das quasi der Beweis, dass wir das Abenteuer zu was Gutem machen und der Text bestenfalls eine Hilfestellung ist?
Ich glaube, du darfst nicht vergessen, dass das Abenteuer 25 Jahre alt ist. Aus der heutigen Warte gebe ich dir recht, schwurbelig und lang. Aber vor 25 Jahren war, glaube ich, diese Art, ein Abenteuer zu erzählen und zu schreiben, wichtig und richtig, weil sie mal gezeigt hat, was auch geht.
Ich glaube außerdem, dass das so ist, dass innerhalb des Abenteuers bestimmt viele Situationen aus der Testrunde eingeflossen sind beim Niederschreiben. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass man alles verwenden muss. Ich glaube auch, und ich würde dir da völlig zustimmen, Andreas, das ist zu lang. Das hat 60 Seiten, das Abenteuer. Den Plot kann man auf, ja, ich sag mal, 12 Seiten zusammenkürzen. Also, und dann hat man mit Illustration die 12 Seiten. Also ich glaube, da kannst du ein schönes, kleineres, kürzeres Abenteuer machen. So ein typisches 16-Seiten-Abenteuer, das wäre ideal, meiner Meinung nach. Denn das Ganze ist ja dann doch relativ geradlinig. Aber ich glaube dann, ja, was anschließend am Spieltisch passiert, ist dann eben das, was das Abenteuer dann tatsächlich so gut gelingen lässt, weil man kondensiert dann eben das raus, was man eben in der Vorbereitung so niedergeschrieben hat und den Rest improvisiert man dann. Wahrscheinlich funktioniert das Abenteuer deswegen dann so gut.
Oder andersrum formuliert, ist es vielleicht so, dass das alles ein bisschen überzeichnet, also die NSC ein bisschen überzeichnet sein muss und das alles ein bisschen sehr intensiv dargestellt, sag ich mal, im Text, damit das dann am Spieltisch auch rüberkommt. Weil wenn ich so höre, 12 Seiten ist für den Plot eine realistische Seitenanzahl, aber die Stimmung würde man sicherlich nicht so rüberbringen.
Da gebe ich dir vollkommen recht, das sehe ich ähnlich. Ich habe den Eindruck, dass die Autorin ihrem eigenen Ambiente nicht traut oder den Spielern nicht zumuten wollte, selber auf Dinge zu kommen. Es gibt zum Beispiel immer wieder diese sehr schwülstigen allgemeinen Informationen, die zum Teil so ein bisschen an Rosamunde Pilcher erinnern, wo sehr viel gewertet wird. Zum Beispiel besuchen die Charaktere die alte Luther und ihre, ich glaube, Enkeltochter. Und da wird expressis verbis im Stimmungstext gesagt, wie dem auch sei, ihr habt das Gefühl, dass hier freundliche Menschen wohnen. Offensichtlich war man 31 Abenteuer lang gewohnt, eine alte hässliche Frau in der Hütte ist eine Hexe, muss man Schwert daraus ziehen. Und davon wimmelt's. Also ich glaube, das ist, Andreas, was du so ein bisschen meinst. Ich glaube, die Autorin traut ihrer eigenen Stimmung nicht oder hat den Spielern damals nicht zugetraut, damit jetzt auch anders umzugehen und holt deswegen immer wieder so eine pädagogische Moralkeule raus. Auch Mirhiban, die mit einem Topf Honig die Seele des Tieres erobern möchte, wie so im Ostwind-Wendy-Film. Also das ist grotesk, das lese ich mir durch, da möchte eine Autorin einen Horrorbären erschaffen und es gibt eine wichtige Szene, wo dann der Haupt-NSC auf diesen Horrorbären trifft mit so einem Honigtopf wie Puderbär und sagt, setz dich hin, lass uns reden.
Aber ich glaube, dass er den Spielern nicht zutraut, das selber zu machen, das ist, glaube ich, einfach eine zeitgeschichtlich zu sehen. Also das war einfach die Zeit, wo den Leuten vorgebetet wurde, was sie an Stimmung verdammt nochmal an den Tisch zu bringen haben und wo die Leute sowas auch lesen wollten.
Ja. Nett finde ich auch immer die sexuellen Anspielungen, die nie so richtig sexuell sind, aber wo man dann augenzwinkern den Lesern über 16 erklären muss, ihr wisst ja, was in der Hochzeitsnacht passiert. Zwinker, zwinker.
Aber das war schon immer Teil von DSA. Also diese Erotikelemente, die tauchen da schon seit sehr langer Zeit auf. Ich habe mal eine andere Frage an das Abenteuer und das ist die Frage, die mich immer beschäftigt hat. Und zwar ist ja alles eine ganz nette Geschichte. Ich finde auch dieses ganze Szenario finde ich eigentlich ganz hübsch. Und es wäre perfekt für Beyond the Wall, jüngere Helden in einem kleinen Dorf, die ein Problem lösen müssen. Aber nein, hier sind es Stufe 7 bis 14 Helden. Warum muss das für so hohe Stufen sein?
Wenn mir erlaubt ist, möchte ich da kurz eine Anekdote aus meiner allerersten Runde erzählen mit 14. Das ist nämlich genau die Frage. Wir waren alle Stufe 13, 14. Ein Magier, ein Krieger, ein Elf, ein Heiler. Wir haben sowohl den Bären innerhalb von 2 Runden weggeprügelt, als auch die ganze Ambiente-Geschichte nicht verpackt, weil wir einfach overpowered waren. Es kommt eine Szene, wo einen die Jugendlichen aus einem anderen Dorf mit Schneebällen bewerfen. Also in unserer Wahrnehmung war das ein körperlicher Angriff. Und es wurde halt mit Feuerbällen und Attacken plus 10 geantwortet.
Ja, gut, ihr wart aber auch 14. Man muss euch das verzeihen.
Ja, wir waren auch 14. Aber ich verstehe Daniels Frage. Aber Andreas, was meinst denn du?
Ich glaube, das hat 2 Gründe sogar. Zum einen einfach als Kontrast. Wenn man das letzte Mal zum 4. Mal Aventurien gerettet hat, weil man inzwischen 10. Stufe ist und die Leute haben einfach die Schnauze voll, dauernd Aventurien zu retten und sagen, meine Güte, kann das nicht mal irgendwer anders machen, dann ist es, glaube ich, einfach wahnsinnig erfrischend, mal Charakterdarstellung zu machen, in ein Dorf zu gehen, wo das Highlight die überwürzte Suppe vor Mittag ist und sich die Köchin dreimal entschuldigt oder irgendwie sowas. Ich glaube, also der Kontrast zum einen, und zum anderen geht es wahrscheinlich, was die Erfahrung angeht, gar nicht mal unbedingt um die Charaktere, sondern um die Spieler. Ich glaube, dass totale DSA-Anfänger, wie gesagt, immer zu bedenken, dass es Anfang der 90er war, mit so einem reinen Stimmungs, wir stellen uns da und wir leben Dorf und so weiter, ein bisschen überfordert gewesen wären, dass es da mehr darum ging, Leute, wenn ihr mal Lust auf tiefgründige Charakterdarstellung und Stimmung und so habt, dann habt ihr hier eine Möglichkeit. Und das hätten eben eventuell Anfänger, die das erste Mal in ihrem Leben Würfel in die Hand nehmen und eben dementsprechend Stufe 1 sind, hätten da wahrscheinlich hätten da keinen Spaß dran, beziehungsweise könnten es einfach nicht. Das würde scheitern, vor allem im Spielleiter.
Ich habe eine relativ banale These. Kann ich nicht verifizieren, ich weiß es leider nicht.
Ich ahne die These.
War es nicht einfach nur die Stufen der Testspieler? Es waren einfach dann Helden der Stufe, weiß ich nicht, 7 bis 14, die das einfach Test gespielt haben und dann...
Das kann gut sein. Darf ich eine noch viel banalere?
Oh, du hättest... Oh,
ich habe noch banaler. Okay. Ja, bitte. Schmidt-Spieler hat dringend Abenteuer für hohe Stufen gebraucht.
Hervorragend, auch sehr gut, ja. Ja, also wären auch 2 Erklärungsansätze vielleicht. Meiner Meinung nach wäre es perfekt für die Stufen 1 bis 3.
Aber mit Spielern, die schon mal Stufe 13 erlebt haben und eben schon mal die Welt gerettet haben und jetzt einen Kontrast haben wollen. Wenn wir so anfangen mit Spielen, dann sind wir beim Bällchenwerfen.
Da muss ich aber widersprechen. Also Andreas, ich sehe genau deine Erklärung. Der Reiz dieses Abenteuers sind die hochstufigen Charaktere. Der Reiz dieses Abenteuers ist für mich tatsächlich, nachdem ich davor die namenlosen Tage durchlitten habe und eine riesengroße Statue vor dem Namenlosen gerettet habe oder angefangen habe, mit Staub und Sterne in die Borberat-Kampagne zu gehen oder Xeledons Rache in einen Halbdämon, einen Halbgott, der in der Zeit gefangen ist, rauszuholen. Dieses ganz banale, alltägliche, immersive. Ich glaube, das ist wirklich der Reiz dieses Abenteuers. Wäre es Stufe 1 bis 3, ich glaube, wir würden hier sitzen und drüber lächeln und sagen, es ist doch Wattebällchen werfen, ist doch scheiße.
Kann gut sein. Gehen wir mal davon aus, dass genau das die Intention war und nicht, dass Schmidt-Spieler hohe stufige Abenteuer gebraucht hat.
Du glaubst an das Gute in der Industrie.
Genau.
Ich hätte eine sehr große Frage. Dieses Abenteuer ist, ich nutze ein böses Wort, Railroading pur.
Kann man so sagen, ja.
Das ist ein riesengroßes Problem. Das mag 1991 noch nicht so das Problem gewesen sein, als man den Dungeon einfach nach oben verlagert hat, unter die schneebedeckten Weiten des Bornlandes. Heutzutage stößt mir bei der Lektüre ganz viel auf. Es beginnt mit einem hanebüchenden Einstieg, dass ein Charakter betrunken meint, ich habe eine Freundin, lasst uns zu ihr gehen. Das ist unelegant. Und dann ist es tatsächlich ganz oft Railroading mit ganz viel gutem Willen der Spieler. Was würde passieren, wenn die Spieler diesen Bären bewachen? Der verschwindet ja einfach. Was würde passieren, wenn die Spieler diesen Bären verwerten, das Fell abziehen? Er verschwindet ja einfach. Was würde passieren, wenn sich die Spieler in diese Grabenkämpfe zwischen den beiden Dörfern einmal ordentlich einschalten würden? Es gibt eine Szene, wo die Helden angestellt werden von der Dorfjugend, schleicht doch bitte ins andere Lager rüber, ins andere Dorf und klaut deren Winterbold. Und das funktioniert nicht. Und wir reden von Leuten, die in Königspaläste reinschleichen, um Adligen unterm Hintern den Thron wegzuklauen, die Attributs und Fertigkeitswerte haben von jenseits Gut und Böse, denen aber gesagt wird, sorry, dein Unsichtbarkeitszauber klappt nicht, euer Ablenkungsmanöver klappt nicht, dein Schleichenwurf klappt nicht. Das ist für mich ein ganz großes Problem in diesem Abenteuer. Es railroadet und verlangt sehr viel seufzenden guten Willen der Spieler, die dann sagen, okay, um der Stimmung willen, klappt's halt nicht.
Um die Frage zu beantworten, ich glaube, dann würde das Abenteuer erstmal beginnen. Ich fände das wahnsinnig faszinierend. Wenn du wirklich, du hast ja im Grunde, du hast eine kleine Sandbox, also du hast das Dorf, Perwin, dann das andere Dorf, du hast verschiedene NSCs, du hast sogar so kleine Verwicklungen untereinander, du hast eine Bedrohung von außen, die beide Dörfer bedroht und die Spielercharaktere kommen rein und müssen jetzt mehr oder weniger das Dorf retten, den Status quo wiederherstellen. Ne? Dieses Bärenproblem muss irgendwie gelöst werden. Ich glaube, wenn du dann noch so zwei, drei Sachen noch zusätzlich hineinpacken würdest, könntest du ein hervorragendes Abenteuer noch rausmachen. Also, was auch heute noch standhalten würde. Gerade wenn du eine kreative Lösung für dieses Bärenproblem hast. Wir wissen ja, okay, wenn der Bär stirbt, verschwindet der Bär. Was ist, wenn du den Bären einfach nur einkerkerst oder sowas? Ist eine Lösung auf Zeit, aber ist zumindest irgendwie eine Lösung. Das ist eben so schade, aber es ist eben Kind seiner Zeit. Es ist eben zugeschnitten auf, so muss das hier funktionieren. Es geht auf diese eine Richtung zu und alles andere funktioniert nicht.
Ich finde das auch irgendwie faszinierend, dass es dieses Abenteuer geschafft hat, trotz Railroading und trotz Kitsch, so einen bleibenden Eindruck auf viele DSA-Spieler zu machen. Hier in unserer ersten Aufnahme, Christoph, hast du doch erzählt, dass du, wenn du dich über DSA unterhältst, sehr, sehr häufig ganz von alleine zum Zorn des Bären kommst. Und zwar jetzt nicht unbedingt du, sondern irgendwer kommt dahin und dann sind alle und sagen, ja, erinnerst du dich noch an die und die, wie die damals da den Eintopf gekocht hat oder erinnerst du dich noch da, wo wir da die Schneeballschlacht gemacht haben oder so. Und das heißt, das haben ziemlich viele Leute gespielt und es hat auch bleibenden Eindruck auf ziemlich viele Leute hinterlassen. Trotz der, nennen wir es mal, schriftstellerischen Schwächen. Ne? Wenn wir sagen, es ist ein bisschen überzogen, es ist ein bisschen kitschig, es ist ein bisschen sehr Railroading und so, scheint es ja doch ganz viele Gruppen gegeben zu haben, die das dann gespielt haben. Ist toll. Mich würde mal interessieren, das wäre vielleicht noch eine allgemeine Frage, ob man sowas mit Absicht reproduzieren kann oder ob das einfach deswegen so gut funktioniert hat, weil es ein Kind seiner Zeit ist, weil es zufällig den Nerv von vielen getroffen hat und weil es offensichtlich dann doch an vielen zentralen Stellen die Dinge so darstellt, dass das viele Gruppen auf ihre Weise dann eben erleben und darstellen können. Also ich könnte sowas nicht schreiben, bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich glaube, es ist reproduzierbar. Ich glaube, wenn du drei große Themen im Hinterkopf hast, du hast einen sehr, sehr begrenzten Handlungsort. Ein, zwei Dörfer, vielleicht ein Stadtviertel nur, auf keinen Fall gleich groß zu denken. Dieses sehr kleine Areal kannst du mit sehr spezifischem Leben füllen. Und zwar mit Leben, das wirklich lebt. Nicht dem Händler, wo man seine Heiltränke kauft und der Schmied, der seine Schwerter schärft, sondern Geschichten erzählt. Der Junge, der seinen Tanzkurs machen muss, das Mädchen, das zu schüchtern ist, um zu heiraten. Also wirklich die NSCs auch leben lässt, und Geschichten erzählst, wo die Charaktere dabei sein können, eine Rolle übernehmen können, aber nicht die Hauptrolle ist. Und ein dritter Punkt, wenn du die Bedrohung so ein bisschen ins Märchenhaft-Mystische machst. Es ist nicht rein weltliches Problem, es ist aber auch nicht der Dämon, nicht der Geist, nicht der Spuk, sondern es ist was sehr Luminoses, was sehr Unklares, das sich dann in so ein Disney-Film-Happy End öffnet. Ich glaube, es ist machbar. Und ich glaube, es wird auch gemacht von einigen Nachfolgeabenteuern.
Wir müssen da gar nicht so weit weggucken. Wir hatten uns neulich noch über ein anderes Abenteuer unterhalten, Andreas, und zwar über dieses Majestic Wilderlands Supplement. Da gab es dieses Abenteuer mit diesem Dämonenwolf. Und das ist eigentlich vom Konzept her relativ ähnlich. Wir haben ein Dorf, da gibt's einen Baron. Das ist natürlich nicht so ein Baron, wie wir ihn hier aus Zorn des Bären kennen. Wir haben ein relativ ländliches Setting. Es gibt Verwicklungen innerhalb des Dorfes. Der eine ist von seiner Frau getrennt und jetzt ist er in finstere Machenschaften verstrickt. Und dann gibt's eine Magiergilde und noch die Männer des Barons. Und dann kommt in diese Gemengelage kommt eben dann dieser Dämonenwolf und die Helden kommen jetzt rein und müssen dieses Problem irgendwie lösen. Und dadurch ergeben sich dann, ja, also man muss dann Seiten wählen und dementsprechend werden sich auch andere dann schlecht verhalten, wenn du dann eben die Magiergilde unterstützt, dann mögen dich die Männer des Barons nicht mehr oder sowas. So in diese Richtung geht es. Ich glaube schon, dass das reproduzierbar ist. Ich glaube, das springende Element, ich glaube, das Element, was mich am meisten anspricht an Zorn des Bären, sind zwei Dinge. Es ist nicht ein Element, es sind zwei. Einmal ist es dieses märchenhaft folkloristische. Das finde ich grundsätzlich sehr ansprechend, weil das eben auf so einen gewissen Low-Fantasy-Bereich ist, der spannend ist. Und das andere ist diese Winteratmosphäre. wäre. Ich muss gestehen, ich habe ein Faible für so Winterabenteuer. Das fand ich schon immer irgendwie interessant und ich habe da noch so zwei, drei andere Sachen aus dem DSA-Bereich noch, die glaube ich auch gar nicht so toll waren. Aber das andere war, ich glaube, in Liskars Fängen, wo man so einen Drachenhort sucht. Mhm. Das ist ganz nett von der Idee her. Aber ich glaube, das sind diese beiden Elemente, die mich am meisten an diesem Abenteuer gereizt haben und die funktionieren tatsächlich auch sehr gut immer noch.
Also ich finde die sehr dreidimensionale NSC-Darstellung wahnsinnig gut und ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz zentrales Element, dass das funktioniert. Aber sonst die beiden absolut, ja. Die Stimmung ist gut und das Folkloristische passt da halt einfach rein. Sowas kannst du im Dschungel mit dampfenden Palmwedeln irgendwie, da kriegst du diese Art Stimmung nicht hin.
Ja, es wäre eine völlig andere Stimmung dann, ne? Also das wäre einfach so ein ganz anderer Bereich.
Was ich wirklich sehr, sehr schade an dem Abenteuer finde, bei dem ganzen Spannungsbogen, der aufgebaut wird, ist das Ende. Ich finde die Idee einer Hochzeit wahnsinnig toll, aber ich kann mich beim Lesen und auch beim Leiten konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Charaktere und die Spielleiter auf einmal ein Quicktime-Element präsentiert bekommen. Das sind im Computerspiel diese animierten Szenen, wo dann die Geschichte erzählt wird und man vor dem Rechner sitzt. Das ist eine ganz, ganz große Anfrage an dieses Abenteuer, warum das so ist. Warum man Vorlesetexte hat ohne Ende, die Charaktere über die Farbe des Kleides entscheiden dürfen. Aber es passiert nichts mehr. Da ist kein Abenteuer mehr dahinter. Und das finde ich wahnsinnig schade.
Das Finale ist ja der Ringkampf eigentlich. Also der kommt ja dann noch danach, ne? Ist das nicht irgendwie, also vielleicht, um dann zu entschädigen, kommt dann nochmal, und jetzt kommt der Ringkampf, wo noch wenigstens einer irgendwie was machen kann?
Kann gut sein. Ich glaube wirklich, das ist, wir haben den Begriff schon so häufig benutzt, dass er ja schon ausgelutscht ist, aber das ist ein Kind seiner Zeit. Und diese Art von Stimmungsende war, glaube ich, genau das, was die Autorin da machen wollte. Die wollte irgendwie was Nettes, wo man ein bisschen mit feiern kann und was in diesen ganzen Kram passt. Und Ringkampf, ja, ein bisschen würfeln muss halt auch noch sein, deswegen schieben wir das noch hinter. Ob das jetzt geplant war als Entschädigung oder als doch noch ein bisschen mehr Action am Schluss oder ob das der Redakteur war, der gesagt hat, hier bitte ein bisschen mehr Action noch ans Ende bauen oder was auch immer, wissen wir nicht. Aber es klingt zwar doof, aber das war damals einfach so, würde ich jetzt mal sagen.
Ja und nein, du hast schon recht, es ist ein ganz anderer Abenteuerablauf, der braucht auch ein ganz anderes Ende. Und ich hätte mich ja genauso aufgeregt, wenn das Abenteuer am Ende daraus bestanden hätte, dass man nicht den Attacke- und Paradekampf auswürfelt, sondern den Charisma- und Gegencharisma-Kampf auswürfelt oder den Augenschminken-Kajal-Ansätzen, schönen Augenklimpern-Kampf. Da hätte ich mich auch wahnsinnig drüber geärgert, wenn der Endkampf halt ohne Waffen, sondern mit Kosmetik und Kleidern ausgefochten wäre. Ich glaube, ich bin deswegen in meiner Frage so kritisch, weil ich es jetzt nochmal durchgelesen habe mit ganz vielen schönen Bildern meiner Spielrunden und festgestellt habe, dass das, was wir gespielt haben, eigentlich so im Abenteuer nicht vorkommt. Und das enttäuscht.
Dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich meinte. Es ist halt, jede Gruppe baut sich ihr Abenteuer selber zurecht. Vielleicht ist das, was wir am Ende aus dem Abenteuer lernen können, jetzt mal zwar weit ab von mach Dinge so und so, sondern dass man als Abenteuerautor, gerade wenn man für Gruppen schreibt, die man nicht kennt, unbedingt beachten muss, dass jede Gruppe völlig anders ist und jede Gruppe das Abenteuer sowieso ein bisschen anpasst. Und da kann man auf unterschiedliche Weise reagieren. Man kann ganz, ganz doll viel erklären, was man, wie man es denn selber gern hätte. Und dann kann die Gruppe entscheiden, ob sie es so machen will oder nicht. Oder man lässt Lücken mit Absicht und gezielt und lässt einfach die Gruppe selber machen. Letzteres wäre dann das, was sehr viel Papier spart und sehr viel Vorbereitungszeit spart und den erfahrenen Spielleitern von heute wahrscheinlich am ehesten entgegenkäme.
Was ich auf jeden Fall aus dem Ganzen lernen würde, wäre, dass das Ganze gewinnt durch die zwei Handlungsstränge. Also auch wenn der eine Handlungsstrang, der Bär, wesentlich interessanter ist als der Winterbold, der gestohlen werden muss und dieser Zwist in dem Dorf oder zwischen den beiden Dörfern, ist es trotzdem gut, diese beiden Handlungsstränge zu haben, weil eben so ständig etwas passiert. Das heißt also, du bist nicht zur Untätigkeit verdammt. Und das Ganze soll sich ja auch über mehrere Tage und Wochen hinziehen. Und da sollte man schon irgendwie was zu tun haben, meiner Meinung nach. Das ist ganz gut gelungen, finde ich.
Heutzutage würde man das doch A-Plot und B-Plot nennen, oder? Wir haben Star Trek und der A-Plot ist, das Schiff wird von irgendwas Rätselhaftem angegriffen und das Rätsel muss gelöst werden oder halt wird von einem Riesenbären angegriffen und das Bärenrätsel muss gelöst werden. Und der B-Plot ist Data, der versucht zu kapieren, wie ein Witz funktioniert. Finde ich, ja, super wichtig. Halte ich auch für schlau.
Für mich sind zwei weitere Aspekte ganz wichtig geworden, die mich auch massiv geprägt haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Unterschätzt niemals die Macht von gut ausgearbeiteten NSCs, auch wenn sie ein bisschen zu dick aufgetragen sind. Müssen wir vielleicht an einer anderen Stelle drüber reden, aber Klischees und ein bisschen mehr schafft Eindruck. Klammer auf, die Gefahr des zu viel ist natürlich gegeben, Klammer zu. Und meine zweite große Lernerfolg aus diesem Abenteuer ist, es reicht das Kleine. Es muss nicht die Weltenrettung sein. Und es muss nicht in einer Klimax der Katastrophen das Abenteuer sich ergießen, sondern es kann wirklich ein Bär, der immer und immer wieder kommt, sein, der ein Abenteuer füllt.
Ja, das war unsere Besprechung des Zorn des Bären. Jetzt bleibt natürlich noch eine Frage. Christoph, du hast das Ganze jetzt dreimal geleitet. Wenn du es jetzt noch ein viertes Mal leiten würdest, gäbe es irgendwelche Sachen, die du ändern würdest? Mit Sicherheit. Ich glaube, jeder von uns würde jetzt hier zahllose Sachen ändern. Aber würde dir jetzt irgendwie einfallen, was man dringend ändern sollte an dem Ganzen?
Der Reiz besteht darin, das Abenteuer so zu spielen, wie es geschrieben ist, nicht alles umzubauen. Ich würde aber tatsächlich zwei Dinge ändern oder anders machen. Ich würde vor dem Abenteuer meinen Spielern verraten, was sie ungefähr erwartet. Dass sie ihre Level 14 Charaktere ein bisschen entspannter spielen. Dass sie nicht auf Abenteuerlösung preschen, sondern sich einfach ein bisschen zurücklehnen, auch ein bisschen Comic Relief zulassen und auch mit dem Achselzucken sich über Momente hinwegspielen, die vom Abenteuer so gewollt sind. Also meine letzte Gruppe hat zum Beispiel, als sie ins Dorf einbrechen sollten, das, um den Winterbolt zu holen, die haben sich einfach davor dermaßen besoffen in Time und haben das ausgespielt, dass sie strunzverkatert es nicht schaffen. Das war einfach schön, hat dem Abenteuer gut getan, hatten sie im Vorfeld gewusst, war eine super Szene, hat überhaupt nicht geschadet, große Lache. Was für mich vielleicht noch wichtiger ist, ich würde den Bär bedrohlicher machen. Im Abenteuer erscheint er sehr oft als etwas, das kämpft und keine besonders beeindruckenden Kampfwerte hat, kaum Schaden verursacht, das ist in DSA 3 einfach so, bei hohen Rüstungswerten, das würde ich anders machen. Ich würde den Bären weniger als Kampfgegner anbieten. Ich würde den Bären das Dorf angreifen lassen. Ich würde das dörfliche Leben vom Bären einfrieren lassen. Man geht nachts nicht mehr auf die Straße. Man sagt das Glühweintreffen beim Wirt ab. Man geht nur noch zu fünft oder zu sechst mit Fackeln auf die Straße und bewaffnet. Es ist wirklich Angst. Die Garde, die da kommt, die sich mit den Bären einen Kampf liefert, kann man viel stärker und viel eindrucksvoller benutzen zum Beispiel. Den Bären so ein bisschen ins Mystische ziehen, ich benutze das Wort jetzt doch, so ein bisschen Cthulhuid machen, im Nebulösen lassen und einfach bedrohlicher machen. Dann wird nämlich auch der Winterbolt nach hinten rücken und immer unter dem drohenden Horizont des zornigen Bären hervorschimmern.
Ja, ich hoffe, trotz all der Kritik, die ihr gefallen ist, ist kein falscher Eindruck entstanden. Also ich halte das nach wie vor für ein sehr gutes Abenteuer. Das sei dahingesagt. Ich glaube, da ist ja jeder in der Runde der Meinung, dass es ein sehr gutes Abenteuer ist.
Deswegen haben wir uns ja von Christoph so schnell überreden lassen, darüber zu sprechen.
Insofern, deswegen wollte ich es unbedingt einbringen und ich freue mich sehr, dass es Nummer 1 geworden ist.
Ja, ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank fürs Vorstellen. Nächstes Mal widmen wir uns einem anderen Abenteuer. Das war der Zorn des Bären. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
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 Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.